Bardzo serdecznie dziękuję.
Ich danke Ihnen sehr herzlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Titel meines Vortrags ist Begriffe und Dinge nennen, eine gemeinsame Herausforderung. Ich möchte mich nicht beschränken auf die Sprache des Nachbarn im deutsch-polnischen Kontext. Darüber werde ich später sprechen in meinen Ausführungen. Aber jetzt möchte ich erst einmal überlegen, was das Phänomen bedeutet, dass wir es zu tun haben mit den Begriffen, die auseinandergehen, nicht nur im deutsch-polnischen Kontext, sondern grundsätzlich. Aber schauen wir uns das Problem etwas breiter an. Die Gemeinschaft der Begriffe erfordert eine gemeinsame Sprache im Recht, in den sozialen Kontakten, in der Diplomatie, in den behördlichen Wegen. Haben wir eine solche Gemeinschaft nun, jetzt abgesehen von dem Stand der deutsch-polnischen Beziehungen zurzeit, haben wir nicht eher es damit zu tun, dass sich gewisse Sprachinseln voneinander entfernen? Es war schon immer so, dass verschiedene Begriffe in verschiedenen Sprachen auch im Bereich einer nationalen Sprache etwas anderes bedeutet haben. Zum Beispiel gab es dann die Sprachen der Subkulturen. Es gab immer wieder die Fachsprachen. Es gab Sprachen, die zum Beispiel abweichen von dem normalen Stand. Zum Beispiel, wir haben die behördlichen Schriften, wir haben die Juristen, die ihre Sprache sprechen, die Mediziner, die Banken, die Versicherungen, die sprechen alle ihre hermetischen Sprachen. Aber ich glaube, das hat es immer wieder gegeben, aber ich glaube, nicht immer war dieses Entfernen dieser Sprachen so stark ausgebreitet wie jetzt im Zeitalter der Digitalisierung. Wir wissen genau, was es bedeutet, wenn die Begriffe an Bedeutung verlieren. Zum Beispiel in den Medien, in der Politik haben wir es mit einer Erosion der Sprache zu tun. Man tötet zuerst eine ursprüngliche Bedeutung eines Begriffes und danach tötet man leider auch die Menschen. Oder man entmenschlicht ein Mitglied zum Beispiel einer Flüchtlingsgruppe und später wird dieses Mitglied ausgegrenzt und einer physischen Aggression ausgesetzt. Das heißt, die Analyse der Sprache der Politik und der Medien hat eine Frühwarnungsfunktion. Aber auch umgekehrt, wenn man sich der Sprache und dieses Problems annimmt, dann, wie Bartoszewski, erkennt man früher, was eigentlich später eintreten wird. Bartoszewski als Brückenbauer. Aber kommen wir zurück auf die gängige Kommunikation und auf die Hemmnisse in dieser Kommunikation, zum Beispiel innerhalb der öffentlichen Verwaltung oder innerhalb des Rechts. Das Recht realisiert sich in der Sprache. Die Gebote und Verbote, Genehmigungen, Warnungen, finanzielle Ansporne oder auch Sanktionen werden ausgedrückt. Die Einhaltung oder Nichteinhaltung von Rechtsnormen hat weitreichende Konsequenzen. Das heißt, die Kommunikation muss sehr präzise sein. Wenn im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg die Rechte und Freiheiten immer wieder an Bedeutung gewinnen, dann muss man die Präzision in der Sprache entwickeln. Die Gesetzgeber, die Juristen, die Richter in unseren beiden Ländern konzentrieren sich darauf, dass sie eben präzise sich ausdrücken. Wenn sie sich nicht präzise genug ausdrücken, dann hat das auch weitgehende Konsequenzen. Da wird ein Verwaltungsakt für ungültig erklärt oder man muss dann mit Fehlern im Justizsystem rechnen. Über das Recht wird gleich weiter gesprochen. Das Recht ist in der Entwicklung immer systematischer geworden. Man verbessert die Rechtssprache. Die Begriffe sind mit der Zeit immer präziser geworden, im Polnischen wie im Deutschen. Polen und Deutschland sind in einer kontinentalen Gemeinschaft, was das Recht anbetrifft. Und wenn wir etwas präzise ausdrücken, dann verstehen wir das oft nicht richtig. Man greift zu einer deutschen Fassung, wenn man zum Beispiel in Polen einen Rechtsakt der EU verstehen möchte. Wir haben im Jahre 1989 diese politische Wende vollbracht. Und wenn wir nun im Rechtsstaat eben genau arbeiten wollen, müssen wir einen Preis dafür zahlen. Denn die Sprache des Rechts, die Sprache der Juristen in Polen, haben sich von dem normalen Bürger entfernt. Das heißt, man ist Fachmann auf einem anderen Gebiet, man ist ein guter Ingenieur. Und in meiner Disziplin muss ich auch eine präzise Fachsprache, eine formalisierte Sprache benutzen. Aber wenn ich nun die Sprache des Rechts verstehen möchte, die Sprache der Normen, da fühlt man sich oft bedroht, da fühlt man sich oft befremdet. Wir haben das Recht auf die öffentliche Information, wir haben das Recht auf die Transparenz. Das soll ebenso geschehen, über die Transparenz. Aber das hat sich nicht erfüllt. Der Mensch ist immer noch ratlos, wenn er diese Fülle an Informationen nicht versteht. Die Rechtsberatung ist vielleicht hier der Schlüssel, wie man das System des Rechts verstehen möchte. Aber das Recht ist nicht das einzige Gebiet. Schauen wir uns die Medizin an. Auch in der Medizin, mit dem medizinischen Fortschritt, mit der Entwicklung verschiedener medizinischen Disziplinen, ist es wichtig, diese Details zu wissen. Die Begriffe gehen in die Fülle, aber die Kommunikation mit dem Patienten ist eben nicht so gut ausgebreitet. Das digitale Zeitalter ermöglicht uns, im Netz einen medizinischen Begriff zu überprüfen. Also wir finden einen Begriff in der Medizin, das sollte eigentlich heute leichter denn je sein. Aber die Ärzte sagen etwas anderes, denn der Patient wird nur scheinbar über das Netz informiert. Er nimmt sich das Wissen aus dem Netz und wird so zum Opfer einer Desinformation. Manchmal riskiert er sogar seine Gesundheit oder sein Leben. Es gibt so quasi Experten im Internet, welche sogar Vertrauen aufbauen, aber sie sind dann Herrscher über Leben und Tod, wenn sie falsche Informationen vermitteln. Also wir haben im Bereich der Medizin die Situation, dass die Information nicht unbedingt gegenseitiges Verstehen bedeutet. Die Ärzte beklagen das, dass die schlecht informierten Patienten mit die schwierigsten sind. Denn anstatt ein Gespräch mit dem Patienten zu führen und die Therapievorschläge zu besprechen, da muss man erst einmal diese Desinformation zur Seite schieben, weil der Patient die Begriffe nicht richtig versteht. Auch unsere Nachbarn, das sind die Ärzte, das sind die Mitpatienten, das sind die Kunden der Rechtskanzleien. Mit ihnen tauschen wir uns aus. Wir tauschen unsere Meinungen aus, aber die Meinungen gehen weit auseinander. Ich habe eben diese zwei Beispiele, Recht und Medizin, hier angewandt, weil wir natürlich mit der Pandemiezeit zu tun haben. Das ist kein Zufall, die Medizin und das Recht. Und in beiden Ländern haben wir das zu spüren bekommen. Etwas weniger in Deutschland, etwas mehr in Polen. Das heißt, das war eine unzureichende Impfquote zum Beispiel als Folge der Desinformation. Also wir haben eine Krise des Vertrauens in die Sprache, in die medizinischen Fachleute, in die öffentliche Verwaltung, in die Begriffe, die sie benutzen. Aber niemand kann uns sagen, mit den modernen Kommunikationsmethoden Mitteln kann das Wort an jeden gebracht werden, jeden erreichen. Was kann man also tun? Wie können wir diese Gemeinschaft der Begriffe wiedergewinnen? Auf politischer Ebene, auf der Ebene der bilateralen Beziehungen zwischen zwei Ländern, aber auch in unserem direkten Umfeld. Manchmal sagt man, wir verstehen die Begriffe auch zwischen den Generationen nicht mehr. Wir haben eine digitale Generation und eine analoge Generation, die miteinander kommunizieren, aber nicht verstehen. Das heißt, wir haben einen hohen Grad an Problematik und wir brauchen da Menschen, die uns durch diese Situation führen. Die Karl de Decius Stiftung und die Europa-Universität Viadrina, das sind Orte, wo Dolmetscher und Übersetzer sich treffen. Aber das sind eben Übersetzer und Dolmetscher, diejenigen, die Inhalte und Begriffe aus einer Sprache in die andere befördern, transportieren. Ist es möglich, dass man in der Sprache der Medizin, in der Sprache der Verwaltung, in der Sprache der Behörden, dass man da eine Verbesserung erzielt? Wenn ich Sie fragen würde, ob Sie Schriften verstehen, die Sie von einer Behörde erhalten, zum Beispiel haben Sie neulich von der Bank, von einer Behörde ein Schriftstück bekommen. Können Sie das wirklich verstehen? Sie unterzeichnen immer wieder einen Vertrag. Verstehen Sie im Detail diesen Vertrag? Wie haben Sie die Korrespondenz mit den Behörden ausgestaltet? Also immer wieder hört man, ja, ich war dabei ratlos. Ich war damals damit einsam gewesen. Oft wird man frustriert oder sogar aggressiv. Wir sind also Zeugen einer Fiktion. Wir haben im Bereich des Rechts Verträge mit mehreren Seiten, wo man sehr gefährliche Bedingungen vielleicht mit unterschreibt. Und das nutzen natürlich diejenigen, die mit unseren Daten Handel betreiben, die unsere Daten aus dem Internet stehlen. Ich kann mich erinnern an einen Versicherer, der auf der Seite 15 oder 16 des Versicherungsvertrags da einen hohen Preis angeboten hat für jeden, der bis Seite 16 den Text gelesen hat. Also das war ein Preis dafür, dass man einen Vertrag überhaupt liest. Ich muss sagen, der Sponsor dieses Preises hat keine großen Preise vergeben müssen, weil niemand diesen Text bis Seite 16 vollständig gelesen hat. Also die Sprache des Rechts, da geht es eigentlich um eine einfache Sprache, um eine leicht verständliche Sprache. Eine Sprache easy to read. Eine Sprache brauchen wir, die wir zuerst für die Behinderten erstellt haben. Wir wollen einfach eine verständliche Sprache sprechen. Wir wollen zum Beispiel ein Rechtsurteil nachvollziehen können.
Denn es gibt doch Richter, die am Ende eines komplizierten Verfahrens mit Beklagten zu tun haben, die ihn fragen, habe ich dann gewonnen oder verloren? Ein solcher Gedanke, dass man zu einem komplizierten Text, denn das werden wir nicht verändern, denn die Präzision ist erforderlich. Sie wurde über Jahre aufgebaut. Dieser komplizierte Palast von umfassenden Begrifflichkeiten ist die heutige Wirklichkeit, die wir nicht einfach ändern können. Wir brauchen aber eine Brücke. Auch in diesem Bereich muss man Brücken bauen. Im Schutze gegen den Populismus, der in Europa und in der ganzen Welt wütet, die den Rechtsstaat diskreditieren und auslachen wollen, daraus nur eine Dekoration machen. Wir sollten zeigen, dass man einfach umfassende Inhalte erklären kann. Das Urteil, die Entscheidung bleibt bindend, aber es sollte eine juristische Pflicht werden, dass die Spruchstelle eine verständliche Erläuterung, kurze Erläuterung des Kerns der Entscheidung herausgeben sollten. Vielleicht ist das nur eine unvollkommene halbe Lösung. Ich bin an einem Projekt beteiligt, wo am Rande des Themas einer alternativen Kommunikation darüber gesprochen wird, über die ersten Versuche in Österreich, wo die Einführung der Klauseln in einfacher Sprache eine juristische Pflicht wird. Es gibt die ersten Versuche also. Es sind keine reinen Spekulationen. Ich komme schließlich zu deutsch-polnischen Fragen und den Begrifflichkeiten in diesem Bereich. Brauchen wir die Übersetzer auch hierbei? Wenn wir überlegen, wie die Kontakte sind, so können wir über die Sprache des Nachbarn auf die natürlichste Art und Weise sprechen. Ich bin dankbar dafür, dass es bereits in der Einführung gesagt wurde. Denn ich weiß noch meine Verwunderung, wo ich bei ganzem Bewusstsein, dass es immer noch mehr Menschen in Polen geben wird, die Deutsch lernen, als umgekehrt, als ich erfahren habe in meiner Zeit damals, wie groß die Anzahl von Kindern und Jugendlichen in Sachsen ist, die Spanisch lernen, und wie geringfügig, wie verschwindend gering ist die Anzahl der Menschen, die die Nachbarsprache erwerben. Eben in den Grenzräumen sammeln sich die Emotionen sehr häufig, gegenseitiges Unverständnis und Feindschaft. Wir wissen, dass die Grundlagen der Sprache bereits die Kommunikation erleichtern. Und das ist sehr wichtig in Grenzräumen. Deswegen bin ich Brandenburg so dankbar. Brandenburg legt großen Wert auf die Beziehung zu Polen. Wenn wir also nicht erwarten, dass in ganz Deutschland der Spracherwerb gleichmäßig ist und dass er so häufig die polnische Sprache erwartet. Unsere Erwartungen sind hier realistisch. Eine besondere Förderung des Grunderwerbs eines Grundniveaus für die Schülerinnen und Schüler der Nachbarsprache im engsten Sinne des Wortes, im Grenzstreifen durch besondere Erleichterungen oder Finanzhilfen für die Schulen erscheint sehr richtig. In der Kommunikation würde ich gerne damit abschließen, womit ich angefangen habe. Ist die Einheit der Begriffe am wichtigsten? Wir wissen, dass mit den Begrifflichkeiten in der deutschen und der polnischen Sprache unterschiedlich ist. In der Übersetzung des Buches von Herrn Professor Schmidt-Assmann sehen wir in der Übersetzung in einem Juristenteam, dass die Übersetzung, die uns zur Verfügung gestellt wurde, durch eine sehr gut fachlich vorbereitete Person erst der Anfang des Weges ist. In diesem sehr theoretischen Buch müssen wir erst in einem Kreise von Juristen, Wissenschaftlern die Bedeutung der Begriffe erst diskutieren müssen und herausfinden, ob sie übertragbar sind. Können sie mit einer einfachen Übersetzung übertragen werden? Das ist ein kompliziertes Unterfangen, das wir jetzt mit Studierenden der juristischen Fakultät der Viadrina in Angriff nehmen. Hier konzentriert sich unsere Reflexion stark. Wir sehen also, dass die Probleme mit den Begrifflichkeiten, mit dem Verständnis von Begriffen nicht nur den Nachbarn betrifft, in diesem sehr grundsätzlichen, grundlegenden Sinne des Nachbarn als des benachbarten Staates. Das betrifft Menschen, die nahe sind, die einen anderen Beruf oder eine andere soziale Funktion haben. Um die Einheit der Begriffe wiederzufinden, braucht man neben der einfacheren Kommunikation ist das Gespräch über die Begriffe erforderlich. Das Verstehen im Rahmen einer Sprache und im Rahmen der beiden Sprachen, welche Bedeutung ihnen zugeschrieben wird. Insbesondere, wenn diese Bedeutung normativen Charakter hat. Wenn das Verstehen eines Begriffes auf die eine oder andere Weise ernsthafte juristische Folgen nach sich zieht. Ich glaube, es ist ein langer Weg, der vor uns liegt. Es gab in der deutschen und der polnischen Sprache viele Begrifflichkeiten, die wir euphemistisch umgehen. Unsere Probleme mit dem Begriff Vertreibung, Aussiedlung, ein Tabu war, das, was heute ganz natürlich aufgenommen wird, die Erinnerung der deutschen Bezeichnung für Orte in Westpolen. Heute verwendet man die ganz natürlich in der deutschen Sprache, um ihnen eine politische Bedeutung zuzuschreiben. Keiner hat Probleme damit. Zumindest in diesem Bereich der geografischen Namen sind wir weitergekommen. Diese Begrifflichkeiten sind neutral geworden. Viele historische Begriffe, die mit einer großen emotionalen Ladung verbunden waren, gewannen einen neutraleren Charakter mit der Zeit. Aber es gibt andere. Das Problem des gemeinsamen Geschichtslehrbuchs zeugt davon. Gibt es solche, die immer noch einer Debatte bedürfen? Es bedarf also des Gesprächs über Begriffe in jedem Bereich. Alleine die Information, politisch, juristisch, sprachlich, ist zu wenig. Wir sollten auch den Kontext verstehen von einzelnen Begriffen. Sehr geehrte Damen und Herren, ist Władysław Bartoszewski ein guter Schirmherr von so allgemeinen Überlegungen? Denn in diese Richtung wollen wir gehen. Nach der ersten Tagung, die persönlich dem Schirmherr unserer Überlegung gewidmet war, möchten wir uns jetzt Fragen widmen, die ihm nahe sind, die ihm nahe waren oder die für uns wichtig sind, immer noch wichtig sind in den deutsch-polnischen Beziehungen. Ich möchte zum Schluss noch erinnern, bei einem Interview mit Władysław Komar hat Władysław Bartoszewski diese Überlegung mit seinem Wörterbuch von Begriffen, mit seinem Glossar abgeschlossen. Einen dieser Begriffe halte ich für besonders wertvoll. Es sind solche Begriffe wie Patriotismus, Dialog, Wohlwollen. Ich möchte noch erinnern, Władysław Bartoszewski betonte, dass der Dialog ein Gespräch ist von manchmal ganz unterschiedlichen Seiten, von ganz unterschiedlichen Parteien, aber mit einer Eigenschaft. Beide Seiten streben nach dem Guten. Ansonsten kann der Dialog nur scheinbar sein. Abschließend möchte ich mit einem Begriff, den wir so sehr wie möglich in den deutsch-polnischen Beziehungen vermeiden wollen, der nur mit schmerzhaften Jahren des Zweiten Weltkriegs verbunden sein sollte, kommt aber auf unterschiedlichen Ebenen wieder, auch auf denen ich ansprach. Das Gefühl der Feindschaft, der Begriff Feindschaft, hören wir, wie Władysław Bartoszewski diesen Begriff beschrieb, definierte. Er sagt, es ist ein einfaches Gefühl. Es bedarf nicht der Zurückhaltung. Alle ethischen Begriffe werden von ihm außer Kraft gesetzt. Der Feind ist für die nötig, die in der Feindschaft ihre Begründung sind, Begründung der Existenz. Er betont, auf den Feind wird die Verantwortung für unsere Fehler und das Unglück verlagert. Ein solches Bild des Feindes erlaubt, wie Władysław Bartoszewski sagte, besser über uns selbst nachzudenken, vergiftet unsere Seelen aber sehr. Unter den unterschiedlichen Begriffen, über die wir diskutieren sollten, sollten wir auch darüber sprechen, wie sehr sollten wir solche Aktivitäten vermeiden, die den Dialog vergiften können, die die Atmosphäre vergiften können, die Atmosphäre zwischen unseren Völkern. Sehr geehrte Damen und Herren, die Begriffe in der modernen Welt verändern sich, verlieren ihre Aktualität. Die digitale Wende führt dazu, dass sie von ihren ursprünglichen Bedeutungen sich lösen. Es werden aber Vermittler immer nötig sein, die den Mut haben, nach gemeinsamen Begriffen zu suchen und zu der Grundlage der bestehenden Missverständnisse zu erreichen, von terminologischen Missverständnissen. Dahinter stecken sehr oft viel ernsthaftere Fragen, tief verankerte, tief verwurzelte in der Geschichte, in der Politik oder in den Überzeugungen der einzelnen Vertreter. Vielen herzlichen Dank.